Brand Trust Live.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Brand Trust Live. Heute wieder aus unserem Standort in Nürnberg, in unserem wunderschönen Büro. Und neben mir sitzt auch heute wieder der liebe Klaus-Dieter Koch. Und über was reden wir heute, Klaus?
Es geht um die Macht von Ritualen, weil wir nehmen diese Folge zu Beginn des schönen Monats Mai auf. Und wir alle freuen uns immer auf den Mai, nicht nur, weil es draußen wärmer wird, sondern vor allen Dingen wegen den vielen Feiertagen, Brückentagen. Wir haben Auffahrtstag, wir haben Muttertag, wir haben Vatertag, wir haben Fronleichnam, wir haben Pfingsten.
Pfingstmontag, ja.
Und dazwischen sind immer irgendwelche, und den 1. Mai, ne, Tag der Arbeit. Also das, und dazwischen sind immer irgendwelche Tage frei. Und also irgendwie freuen sich da alle drauf. Die Frage ist nur, warum gibt es diese Feiertage überhaupt? Was hat es damit auf sich, dass wir uns schon Monate vorher darauf freuen und wahrscheinlich die wenigsten auf den Fronleichnamsumzug, aber die meisten darauf, dass das ein Feiertag ist und dass da irgendwas passiert mit uns. Und dem wollen wir heute etwas auf die Schliche kommen.
Ja. Ich glaube, vielleicht von der ältesten Marke überhaupt inszeniert, die meisten dieser Feiertage, der christlichen Kirche. Bei uns ja ganz viele protestantische und katholische Feiertage. Nürnberg mehr protestantische, in Wien wahrscheinlich.
Nur katholisch.
Genau, und die, ich glaube, man vergisst ja meistens auch sogar, was wir da eigentlich genau feiern. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe meistens, bin ich froh, wenn ich weiß, wie der Feiertag wirklich heißt.
Und die Inhalte haben wir in der Regel vergessen. Das ist in einer säkularisierten Welt so. Wir wollen aber auch gar nicht auf die Inhalte jetzt gehen, sondern wir wollen das gehen, was es mit uns macht. Das sind nämlich Gewohnheiten und im engeren Sinne auch Rituale. Und darum geht's heute. Ja, wie wichtig sind Rituale für uns und wie wichtig sind Rituale, logisch bei dem Thema, für die Markenführung?
Und wenn man sich dem mal auf ganz, einer ganz großen Metaebene nähert, dann merkt man, dass allein schon die Marke Bayern ja ganz stark von Ritualen lebt. Vielleicht am meisten sogar innerhalb Bayern von den 5 Volksstämmen, der oberbayerische Volksstamm, der so ab München endet. In München südlich, da ist alles Oberbayern, so Richtung Miesbach dann, bis an die Grenze Österreichs im Süden. Bayern hat wahnsinnig viele Bräuche. Und ich habe mir mal die spaßige Übung gemacht, Klaus, ein paar Bräuche zu recherchieren, die wir in Bayern manchmal noch und in verschiedenen Regionen doch noch tätigen, die uns ja auch so attraktiv machen für den Tourismus. Man erwartet ja schon immer, wenn man nach Bayern kommt, möglichst bitte Tracht, möglichst bitte Oktoberfest, möglichst bitte die passende Musik dazu und die Dirndlschleife an der richtigen Seite, das Messer an der richtigen Seite im Hosen, in der Lederhose. Hinten heißt nämlich Berufsträgermesser und links heißt raufbereit. Da geht es nicht um den Heiratsstatus, sondern um den
Raufbereitschaft. Wir senden über Codes, machen wir auch noch.
Genau. Aber bayerische Bräuche. Kennst du, lieber Klaus, das Scharteln?
Scharteln? Schon mal gehört, aber kennen, nee.
Kennt man aus dem Garmischer Raum. Das ist ein Brauch, bei welchem ein Pärchen mit einem ganz langen Holzbrett auf den Berg geht und einer sich auf das Holzbrett fixierend auf den Berg stellt und der andere dann über den Abgrund hinaus ans andere Ende des Holzbrettes geht und wo man sich dann gegenseitig die Liebe gesteht. Vor diesem Angesicht des Abgrunds. Liebst mich?
Was liegt Klaus da so im Abgrund rum, würde mich jetzt interessieren.
Gähnende Leere, natürlich. Der Tod, nur der Tod.
Okay, also.
Also, das ist das Scharteln. Habe ich selbst noch nie gemacht, aber stelle ich mir spannend vor. Es gibt auch den Brauchtum der Totenbretter. Das ist auch ein ganz alter Brauch, bei welchem früher die Bretter, auf denen die Leichen zum Friedhof gekarrt wurden, diese Bretter dann eben beschriftet wurden mit Zinnsprüchen. Und mit dem Namen teilweise auch des Verstorbenen und dann aufgestellt wurden an verschiedenen Orten. Und der Brauchtum sagt, dass die Seele erst dann aufgestiegen ist oder aus dem Fegefeuer wieder entlassen ist, wenn diese Bretter verwest sind und die Schrift verblichen. Und dann gibt es noch unzählige andere, wie das Feuerrad, Haberfeldtreiben, kennt man vielleicht noch wegen dieses unsäglichen Wiesenhits, was eigentlich ein Schiedsgericht beschreibt, was wirklich ein gruseliger Brauch ist. Und die bekanntesten Bräuche sind wahrscheinlich die ganzen Fastnachtumzüge, das ganze Krampusdasein und so weiter und so fort.
Stehst du auf Bräuche?
Es gibt mir schon einen nostalgischen Flair, weil es ja oft ja etwas ist, was gar keinen inhärenten Sinn hat. Also diese traditionellen Bräuche sind ja nicht Selbstoptimierungsrituale, wie wir sie heutzutage häufig haben. Ich finde es faszinierend. Und,
es muss dir aber trotzdem was geben.
Was Transzendentes meistens.
Okay, also gerade in dem Bereich. Ja. Aber es gibt auch natürlich so eine Rhythmisierung des Jahres oder des Alltags. Es gibt ja auch, wenn wir mal um die andere Seite des Spektrums gehen, ne? Bräuche sind ja auch eine Form von Ritualen. Die christlichen haben wir ja schon mal ganz kurz jetzt im Intro angesprochen. Aber es gibt ja auch so täglichen Rituale, die einem eben auch Halt geben und irgendwo den Tag strukturieren und rhythmisieren. Dein tägliches Ritual? Hast du ein Lieblings- und Bewusstes? Die meisten, ist auch witzig, sind unbewusst.
Ja.
Denken wir gar nicht drüber nach.
Ich hab tatsächlich eines, ich habe sogar mal mitgebracht. Hängt damit zusammen. Habe ich immer in der Tasche.
Packs.
Und zwar die Wachsversion. Die anderen tun mir irgendwie immer weh, aber die finde ich super. Und das hat sich in meiner Uni-Zeit ergeben. Der Claim übrigens sehr schön: Erfinder der Ruhe. Und genau das ist auch mein Ritual. Ich nutze die, wenn ich mich konzentrieren möchte. Dann lege ich die an und mache so ein mentales, gehe mit dem Kopf so ein mentales Spiel durch, bis ich dann irgendwo eine Gedankenruhe hergestellt habe. Und dafür sind die so ein wirklicher Anker. Wenn ich die anstecke, merke ich schon, wie alles so runterfährt und ich mich fokussieren kann.
Das zeigt aber auch übrigens einen schönen Anwendungsaspekt für Rituale, weil sie einen, wie du auch geschildert hast, so ein bisschen reprogrammieren.
Ja.
Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Tätigkeit machen muss, auf die man eigentlich keine Lust hat,
ja,
bei dir konzentrieren, bei anderen ist es irgendwie putzen, dann ist es immer ganz gut, wenn man zu Beginn oder am Ende oder auch gerne zwischendrin das mit einem Ritual verknüpft, zum Beispiel das Bier. Ja, beim Thema Putzen wahrscheinlich dann eher als am Ende, ne, so als Belohnungsritual, so ein Weißbier sich aufmachen. Ne, es ist wirklich so, und dann kommst du leichter in solche Themen rein. Und das ist ja bei Europax genau das Gleiche. In dem Moment, wo du dann auch spürst in den Ohren, da ist jetzt
ja
was drin, die Ruhe kehrt ein, ist dein Körper, dein Geist darauf trainiert, jetzt ist Konzentration angesagt. Also man kann sich da, ich habe ja einen Hund, wie du weißt, und es ist unfassbar zu beobachten, wie wichtig für Tiere Rituale sind. Ja, wenn die was will, die kommt immer von derselben Seite. Zum Beispiel. Oder wo sie sitzt beim Autofahren. Oder das Ritual abends, bevor man dann eben zum Schlafen geht, nochmal raus. Ja? Aber immer in einem ganz festgefügten Ablauf. Ja. Und wenn ich jetzt nicht die rechte Tür zum Rauslassen, sondern die linke aufmache, steht sie vor der linken. Ja. Steht sie vor der rechten, ja, und will da raus. Also das ist auch ganz faszinierend, dass nicht nur für uns Menschen das wichtig ist, sondern Tiere funktionieren massiv über eine Abfolge von Ritualen. Der Klaus fängt an. Charlina, ich habe ein paar Fragen. Ganz schnell, ne? Entweder oder, nichts dazwischen. Linke Seite oder rechte Seite beim Aufstehen?
Rechts.
Handzahnbürste oder elektrisch?
Elektrisch.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Frühstücken oder Abendessen?
Abendessen.
Lerche oder Eule?
Die hatte ich völlig auch, dann habe ich sie wieder rausgenommen. Ich dachte, zu langweilig.
Das sieht man wieder den Unterschied.
Auf jeden Fall Eule.
Eule, ja, glaube ich auch. Bahn oder Auto?
Auto. Ah.
Office oder Homeoffice?
Office.
Persönlich oder Teams?
Persönlich.
Wien oder Nürnberg?
Na, Wien.
Netflix oder Kino?
Netflix. War schon ewig nicht mehr im Kino. Schöne Frage.
Und das Interessante ist auch, wenn wir jetzt dann nachher noch zum Thema eben, wie Marken Rituale eben nutzen können oder auch was sie falsch machen können im Umgang damit, dass Rituale, dass es nicht darum geht, ob sie gut sind, ob sie einem passen, sondern es geht nur darum, dass sie da sind.
Ja.
Ja, du freust dich auf Weihnachten. Wenn man da genauer hinguckt, dann wissen die meisten, oh, Weihnachten, das sehe ich wieder alle, die ich nicht sehen will, die ganze Familie. Aber trotzdem freuen wir uns drauf, weil das Ritual, solange es im Vordergrund steht, je dichter ich rankomme, ne, desto differenzierter wird es und dann schwindet manchmal auch die Freude. Aber an sich ist es was Schönes und was Positives. Beziehungsweise es wird nicht weiter gewichtet. Es ist einfach da, weil es gut ist und Ende der Durchsage, der Rest interessiert nicht. Und das ist auch schön bei Ritualen, dass sie eigentlich gar nicht hinterfragt werden. Und das ist eine unheimliche Macht, die sie dadurch entwickeln können über uns.
Hast du ein Lieblingsritual?
Ja, also ich, Menschen, die mit mir reisen, wissen das. Ich, bis auf wirklich ganz wenige Ausnahmen, hasse ich es, im Hotel zu frühstücken. Das ist meistens, also ne, als Geschäftsreisender, Urlaub ist was anderes, aber als Geschäftsreisender ist es eine sehr frustrierende Erfahrung, im Hotel zu frühstücken, und es ist auch nie ein tolles Erlebnis an sich. Und vor allen Dingen schmeckt der Kaffee nicht. Eigentlich nirgends. Ausnahmen kannst du an einer Hand abzählen. Also habe ich mir angewöhnt, in jeder Stadt, in der ich bin, außerhalb des Hotels, die beste erreichbare Kaffeebar zu suchen. Das ist manchmal, wenn du dann einen Termin hast um 9, ein ganz schönes Gehetze, wenn du erst um 8:30 aufmacht. Und meine bedauernswerten Mitarbeiter, die haben das alles schon mal erleben müssen, wenn es dann mit mir auf die Kaffeebarsuche geht, zu Fuß mit dem Auto. Da werden auch Umwege gefahren. Da gibt es ja auch spezielle Apps, die einem da helfen. Die bestbewerteten Kaffeebars in fremden Städten. In Städten, wo ich häufiger bin, da kenne ich sie, mehrere meistens. Aber in fremden Städten musst du die schon echt finden. Und die besten, die sind ja auf High Street, ne? Die sind nicht da, wo alle sind, sondern die sind irgendwo versteckt in irgendeinem Viertel, in irgendeiner Gasse links hinter Hof. Da findest du dann die Bars, die es wirklich können, weil die müssen sich über Leistung profilieren, weil es nicht der Standort ist. Und die dann zu finden, ist schon ein ziemliches Ritual und auch eine ziemliche Mühsal, aber es wird meistens belohnt.
Wobei man muss dazu sagen, der Kaffee in unserem Wiener Büro ist natürlich sensationell.
Dazu äußere ich mich aus verschiedenen Gründen jetzt überhaupt nicht. Aber das ist so, Kaffeebar suchen zum Frühstück ist so mein Ritual. Und ich sage, wenn ich den nicht kriege, bin ich auch erstmal nicht grantig. Gebrauchsfertig.
Gebrauchsfertig, ganz schön grantig. Okay, aber Rituale, Marken. Warum ist es für eine Marke sinnvoll, ein Ritual zu erschaffen, künstlich oder vielleicht auch ein bestehendes? Da können wir gleich noch drüber sprechen. Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass es einem das Denken in einer positiven Art und Weise aberzieht. Man macht dann immer dieses Ritual, wenn der Auslöserreiz kommt, sei es jetzt zeitlich geankert, manchmal ist es auch wie bei dir örtlich geankert, wenn du sagst, oder auch zeitlich dann, aber mit Reisen verbunden. Und die Frage ist ja dazu, warum sich die Mühe machen, sich als Marke zu überlegen, an welches Ritual kann ich mich da anknüpfen. Einen interessanten Artikel habe ich dazu gefunden. Und zwar haben Forscher von der University of Minnesota in Kooperation mit diversen Business Schools eine Studie gemacht, schon 2013. Und sie haben sich angeschaut, was sind eigentlich die psychologischen Effekte von Ritualen, jetzt mal auf Konsumentenebene bezogen. Wurde dann auch im Harvard Business Review veröffentlicht, wo ich es dann fand. Und die haben herausgefunden, Rituals increase value. Und das haben sie anhand von 4 Experimenten getestet. 2 würde ich gerne erzählen. Das erste war, sie haben Schokolade untersucht, haben ihren Probanden Schokolade zum Probieren gegeben. Der Kontrollgruppe haben sie gesagt, bitte verspeise einfach die Schokolade, so wie ihr es machen würdet. Und der anderen Gruppe haben sie gesagt, okay, brecht erst die Schokolade in 2, während sie noch verpackt ist, packt dann erst die eine Hälfte aus, isst die und danach die andere Hälfte in Service.
Also ein kleines Ritual.
Und haben danach gemessen, haben gefragt, wie schmeckt euch die Schokolade, wie schön war jetzt das Gesamterlebnis und wie viel würdet ihr dafür bezahlen. Du ahnst es bereits, die Leute mit dem Ritual waren bereit, bis zu zweimal so viel dafür zu bezahlen und haben durch die Bank gesagt, es schmeckt ihnen besser. Jetzt haben sie das Experiment natürlich noch weiter getrieben. Schokolade ist ja ein sehr bekanntes Konsumgut für solche Tests. Sie haben dann aber gesagt, gut, jetzt testen wir es auch mal mit Karotten. Und haben es dann fast schon ad absurdum geführt, als sie der Testgruppe den Auftrag gaben, mit ihren Knöcheln auf den Tisch zu klopfen und dann einmal so zu reiben, bevor sie in die Karotte gebissen haben.
Biesen finde ich auch gut.
Und selbst bei diesem Ergebnis kam raus, dass die eben dieses kurze Ritual performten, was völlig sinnlos ist, überhaupt nicht mit dem Produkt oder mit dem Erlebnis verbunden, selbst diese ein besseres Geschmackserlebnis hatten und mehr Wert empfinden für die dargestellte Karotte. Und dann war natürlich die Frage, warum ist das so, lieber Klaus? Was glaubst du?
Ja, weil Mehrwert geschaffen wird. Du hast einfach es verbunden mit etwas, was dem Ganzen ein bisschen mehr Bedeutung gibt. Das ist ja, wird im Konsumgüterbereich häufig gemacht. Aber bevor wir drauf gehen, habe ich eine Frage für dich. Eine Überraschung.
Dankeschön.
Bitte, bitte, immer gerne.
Oh Gott, das ist so viel Text.
Kann ich dir überhaupt lesen? Musst du lesen können, ist meine Handschrift.
Ich halte es kurz in die Kamera und dann lese ich es vor. Warum trinkt die ganze Welt zum Frühstück Orangensaft? Da habe ich auch dran gedacht, als wir unser Thema festgelegt haben.
Also weißt du es.
Weshalb gibt es Kaffeepausen? Ähnliche Frage. Also ich habe nur Halbwissen, gefährliches Halbwissen, aber ich versuche mich mal. Ich meine, dass also ist ja total willkürlich. Orangensaft ist nicht etwas, was wir zwingend am Anfang des Tages brauchen. Passt auch gar nicht gut zum Kaffee oder zu Eiern. Also dieses Säuregemisch, was sich da in unserem Magen dann abspielt, ist ja nicht unbedingt empfohlen. Und ich meine, dass es eigentlich eine sehr geschickte, na letztlich war es sehr geschickt von der ganzen Industrie, von der ganzen Orangenindustrie, die vielleicht in einem Down dann gesagt hat, okay, wir brauchen ein festes Ritual, um unseren Umsatz zu erhöhen. Also geben wir einen festen Anker, Frühstück, der bei möglichst vielen Menschen wiederkehrend auftritt, täglich. Erzählen wir den Leuten einfach so lange, dass es Brauch ist oder dass man Orangensaft zum Frühstück trinkt, bis sie es glauben und machen.
Ja, ist schon fast Dreiviertelwissen, würde ich sagen.
Sehr
ist
gut.
Nicht schlecht. Nein, das ist auch eines der, glaube ich, eines der großen, ich sag mal, Optionen für jetzt in dem Fall gutes Marketing. Du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hängst dich ein Ritual, also die ganze Süßwarenindustrie hängt an Ostern, Spielzeugindustrie an Weihnachten, ne? Oder du schaffst ein Ritual. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und in der Tat, es waren die Orangenplantagenbesitzer aus Florida. Die Florida ist jetzt in dem Zusammenhang wichtig, die überlegt haben, wie können wir mal Orangensaft verkaufen. Und haben dann tatsächlich das Frühstück entdeckt, weil das Frühstück, das ist uns auch oft nicht bewusst, unterscheidet sich ja von allen anderen Mahlzeiten dadurch, dass es extrem durchritualisiert ist. Egal, ob du jetzt nur einen Kaffee und einen Croissant isst oder ob du Müsli oder was auch immer, weil wir essen zum Beispiel, die meisten Menschen essen zum Frühstück immer das Gleiche. Das würde uns beim Abendessen nie einfallen. Ja, beim Abendessen oder auch beim Mittagessen, da wollen wir Varianten. Ja. Ja, würden nie das Gleiche kochen. Stell dir mal vor, so als Tradwife, du würdest deinem Freund jeden Abend das Gleiche kochen, was der mit dir machen würde. Wenn du allerdings am Morgen jeden Morgen die Brötchen und die Croissants und den Kaffee und die Marmelade und Orangensaft auf den Tisch stellst, passiert nichts.
Ja.
Ja, höchstens mal am Sonntag, dass man eine Varianz einbaut. Also das ist das Interessante. Und die haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir den Amerikanern beibringen, dass ein Glas Orangensaft, gleich Vitamin C, zum Frühstück gut ist. Und du hast völlig recht, ist überhaupt nicht gut. Ernährungsphysiologisch, Quatsch, es ist zu kalt, ist zu säurig, es braucht alles nicht, zu viel Zucker. Aber sie haben es geschafft und dann, das war in den 40er, 50er Jahren, fiel das zusammen mit der Ausbreitung der großen amerikanischen Hotelketten, Hilton, Marriott etc. weltweit. Und die haben ja angefangen, Frühstücksbuffets mitzunehmen.
Ja.
Und da standen dann halt überall diese Orangensäfte rum. Und das war dann in der damaligen Zeit für uns, in den 50er Jahren, war das natürlich exotisch. Das war, Orangensaft war wie Lachs. Das war ja was ganz, ganz, ganz Besonderes. Jetzt ist es ja leider komplett anders. Und so hat der Orangensaft auf dem Frühstücksbuffet den Zug um die Welt angetan. Weil egal, wo du bist auf der Welt, du wirst kein Frühstücksbuffet ohne Orangensaft finden.
Ja, gibt's, du würdest nicht niemals abends einen Orangensaft bestellen, überlege ich auch gerade. Außer in Form eines Cocktails.
Richtig. Pur nicht. Ja, und das sind eben, das heißt, dass wir Orangensaft trinken, hat keinen einzigen Grund, außer dass die Plantagenbesitzer in Florida gesagt haben, wir wollen mehr Orangensaft verkaufen. Drum trinken wir Orangensaft. Also eigentlich finde ich das Lehrbuchbeispiel für ein weltweit gezimmertes Ritual.
Beweist ja die Macht der Gewohnheit, denkt keiner mehr drüber nach. Also Klaus, ich weiß, du kannst es kaum erwarten.
Absolut, ich entscheide mich so gern.
So, und zwar ganz schnell. Schnorcheln oder tauchen?
Schnorcheln.
Lederhose kniebunt oder kurz?
Ach, kurz.
Helles oder Pilz?
Helles.
Expressionismus oder Impressionismus?
Ex.
Regional oder Bio?
Regional.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Kugelschreiber oder Füller?
Kugelschreiber.
Drinnen oder draußen?
Drinnen.
Buch oder E-Reader?
E-Reader.
Zürich oder Wien? Na komm.
Es ist echt schwer. Es ist wirklich schwer. Total unterschiedlich. Wien.
Sehr gut. Richtige Wahl.
Ritual ist ja die große Schwester der Gewohnheit. Die Gewohnheiten, das ist eben auch etwas, was in der Markenführung, das ist eine der am einfachsten zu vermeidenden Fehler. Man übersieht die Gewohnheiten. Ja, zum Beispiel, du kannst nicht gegen eine Gewohnheit arbeiten. Keine Chance. Da gibt es das berühmte Beispiel von ProSieben, Sat.1, als Fred Kugel damals Programmdirektor war, wollte er den Beginn des Abendspielfilms auf 20 Uhr setzen. Das Ritual ist 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Und die haben es versucht, lange durchzuhalten, aber es ist ihnen nicht gelungen. Sie sind sogar gescheitert an 15 Minuten Zeitunterschied. Da wollten sie sich halt so einen taktischen Vorteil, ne? Wenn es da früher beginnt, haben sich ausgerechnet, haben sie mehr Chance, dass mehr Zuschauer eben auf ProSiebenSat.1 schauen. Einer der vielen Fehler, die da gemacht wurden, indem man einfach die Macht der Gewohnheiten unterschätzt, ignoriert hat. Und mir fällt es in der Beratungspraxis sehr, sehr oft auf, man hat gute Ideen, aber man verbindet sie nicht, man verbündet sich nicht mit den vorherrschenden Gewohnheiten oder gar Ritualen, sondern man ignoriert sie und denkt, das kriegt man schon umerzogen und es klappt zu 99% nie. Im Gegenteil können Gewohnheiten und Rituale Verstärker sein, wenn ich mich da einklinke und quasi mit den Gewohnheiten mitschwinge und ihnen vielleicht einen kleinen Spin in meine Richtung gebe, wie ich es mir gern vorstelle. Und plötzlich kriege ich wie Rückenwind. Das ist wie ein Trend zu erwischen, wenn man eine Gewohnheit erwischt.
Ich glaube, dieser eine Aspekt, den hast du jetzt schön rausgearbeitet, dieses Thema, dieses Nicht-Nachdenkens und auch andersrum müsstest du ja Leute wieder zum Nachdenken bringen und ihnen eine neue Gewohnheit implementieren, was wahnsinnig schwierig ist. Rituale sind, glaube ich, aber nicht nur deshalb so kräftig, weil sie dieses Denken abschalten, sondern, und darauf sind wir immer programmiert, wir wollen ja immer Energie sparen, möglichst wenig nachdenken, möglichst viele Gewohnheiten. Deswegen reinforced, self-reinforcing nennt man das, ist das ja auch dieses Thema. Aber und der Effekt, den sie in dieser Studie festgestellt haben, war, dass Rituale, also ein ritualisiertes Auseinandersetzen mit einem Konsumprodukt, ein höheres Involvement schaffen. Du bist mit allen Sinnen, mit all deiner Konzentration oder mit mehr von deiner Konzentration bei der Sache, während du das machst. Und das wiederum erhöht dein Genusserlebnis. Erhöht dein, ja, du nimmst es intensiver wahr und dadurch bist du dann bereit, mehr dafür zu bezahlen. Ist auch spannend übrigens fürs Employer Branding. Sie haben es nämlich auch getestet an Belohnungssystemen in Firmen. Also wenn du jetzt sagst, liebe Brandtrust-Mitarbeiter, ihr kriegt mal alle einen Bonus. Die Frage, wie machst du das? Und dann haben sie eben festgestellt in ihren Tests, dass dieser Bonus sehr viel mehr Wert für einen Mitarbeiter hat, wenn er ritualisiert übergeben wird, also wenn er inszeniert wird. Wenn es dann eine feierliche Ansprache gibt, du kriegst dann einen Umschlag überreicht. Ja, anstatt, dass ich einfach nur das Geld auf meinem Konto habe. Also auch in dem Sinne spannend.
Könnte man sogar mal ausrechnen, wie viel man den Bonus kürzen könnte.
So, denn da ist wieder der Unternehmer
da. Da muss der Unternehmer jetzt ran, wenn das Ritual umso besser inszeniert ist. Aber können wir, glaube ich, mitnehmen. Es ist für Marken unfassbar hilfreich. Es kostet nichts. Es gibt Rückenwind, wenn man das, was man beabsichtigt, mit einem Ritual oder zumindest mit einer Gewohnheit verbindet. Und es ist ungeheuer schwierig, wenn man es ignoriert, wenn man es vergisst. Also insofern Learning aus dem Monat Mai und von dieser Sendung: Rituale, Gewohnheiten kennen und überlegen, wie man sich da gut einklinken kann. Und das macht das Leben etwas leichter. Und damit Ihnen das Leben in Zukunft auch erleichtert wird, nein, also beim nächsten Mal freuen wir uns dann schon wieder, euch zu begrüßen. Es wird wieder ein spannendes Thema geben. Dann aus dem Juni heraus und dann gucken wir mal, was uns mitten in den Europameisterschaften Fußball dazu einfällt. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dazu kommt. Und wir werden uns ein spannendes Thema für euch überlegen.
Brand Trust Live.